Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wenn es um das Thema Klimaschutz geht, kommt man an der Fridays for Future Bewegung nicht mehr vorbei. In dieser Woche hat sie Geburtstag gefeiert und daran erinnert, dass ihre Initiatorin Greta Thunberg, die gerade auf hoher See Richtung New York unterwegs ist, am 20. August vor einem Jahr zum ersten Mal vor dem schwedischen Reichstag demonstriert hatte. Auch für die Kirchen ist der Umweltschutz ein wichtiges Thema. Schließlich geht es um die Bewahrung der Schöpfung. Aber wenn es um Pflanzen geht, steckt noch viel mehr dahinter. Denn die Bibel und die Tora sind voll von landwirtschaftlichen Gleichnissen. Vieles im Christentum und im Judentum lässt sich anhand von Pflanzen erklären. Und deswegen hat sich in den letzten Jahrzehnten in vielen Gemeinden die Idee der sogenannten Bibelgärten etabliert. Dieter Wulff hat einige dieser Gärten für Deutschlandfunk Kultur besucht.
Es gab schon seit 1979 im Botanischen Garten in Hamburg einen Bibelgarten, weil die ein Austauschprogramm mit dem Botanischen Garten Jerusalem hatten. Und die haben schon immer das Thema Pflanzen der Bibel. Aber so richtig bekannt wurde die Idee durch eine Bundesgartenschau in Cottbus 1995. Da gab es um eine Kirche herum einen kleinen Bibelgarten. Und das haben eben viele Menschen gesehen, auch aus Kirchengemeinden, und haben das sozusagen dann als Idee mitgenommen.
Erzählt Katrin Stückrath. Sie ist Pfarrerin im nordrhein-westfälischen Lünen und hat vor einigen Jahren eine Doktorarbeit über Bibelgärten geschrieben. Orte, die, wie sie findet, geradezu prädestiniert sind, Menschen aus unterschiedlichen Traditionen und Kulturen zusammenzubringen.
Unsere Gesellschaft ist multikultureller geworden, immer mehr mit den Jahren. Gerade Gärten haben ein ganz großes Potenzial, um niedrigschwellig was gemeinsam zu tun.
2003 hatte die Evangelische Kirche zum offiziellen Jahr der Bibel ausgerufen. Viele Gemeinden, die nach einer praktischen Möglichkeit suchten, das Thema irgendwie umzusetzen, griffen die Idee des Bibelgartens auf, besonders in Norddeutschland. Längst hat sich der Trend im gesamten deutschsprachigen Raum durchgesetzt. Mittlerweile findet man auf der von Katrin Stückrath betriebenen Website bibelgarten.info mehrere hundert Bibelgärten und viele praktische Tipps.
Ich habe auf der Webseite eine schöne Liste mit Literatur zusammengestellt. Ein Standardwerk ist von Michael Zuhari aus Israel, Botanikprofessor Pflanzen der Bibel. Der beschreibt 120 Pflanzen mit Porträts und Bibelstellen und dann kann man sich sehr gut orientieren und daraus auswählen, was können wir denn in unserem Garten mit unseren Möglichkeiten zeigen.
Doch neben der Kenntnis der Bibel und dem Wissen über Garten und Landschaftsbau brauche es noch einiges mehr, damit ein Bibelgarten funktionieren könne, meint Pfarrerin Stückrath.
Am Ende hängt es dann eben doch nicht an denen, die die tollen Ideen haben, sei es Pfarrerin, Pfarrer oder Gartengestalter, sondern es hängt an denjenigen, die sich um die Pflanzen kümmern und den Garten Woche für Woche pflegen.
Verschiedenste Ideen und Kompetenzen müssten also zusammenkommen, so wie in Twiest im niedersächsischen Emsland.
Nächste Station, Twiest.
Wir sind auf dem Twiest, wie man so schön sagt, und befinden uns direkt neben der evangelisch-lutherischen Nazareth-Kirche.
Silke Hirndorf ist Biologin und hat lange in der Heilpflanzenforschung gearbeitet. Die Frau eines Pfarrers wohnt mit ihrem Mann direkt an der Kirche, die von einem Bibelgarten umgeben ist.
Hineinspaziert in den Garten?
Manche der Pflanzen sind nicht explizit in der Bibel erwähnt, haben aber trotzdem eine religiöse Bedeutung.
Das ist ein syrischer Akanthus. Den kennt man eigentlich seltener. Viele Leute kommen hier in den Garten und fragen mich, was habe ich noch nie gesehen?
Der syrische Akanthus wächst bevorzugt in Palästina und beeindruckt vor allem durch seine Blüte.
Das ist wirklich, ja, wunderschön. Und wenn etwas so vollkommen symmetrisch ist, dann steht das für Gottes vollkommene Schöpfung. Und genauso ist die Pflanze eben auch gesehen worden. Sie steht eben in der Kirchenkunst für die Vollkommenheit der Schöpfung, für die Schönheit der Natur.
Oder es gibt Pflanzen, die durch ihre Wirkung eine religiöse Bedeutung bekommen haben.
Wie zum Beispiel die Pfingstrose, die man immer mit Bauerngarten in Verbindung bringt, die aber eigentlich schon aus den Gärten der alten Perser stammt.
Die Pfingstrose, so die verbreitete Ansicht, verdanke ihren Namen daher, dass sie in der Zeit rund um Pfingsten blüht. Tatsächlich ist der Zusammenhang aber ein ganz anderer, wie Silke Hirndorf erklärt.
In den Samenkapseln der Pfingstrose sind Reihen von dunklen Samenkörnern. Und die hat man zerstoßen. Und das war bei den alten Persern ein Mittel gegen Stottern. Und das Pfingstfest ist ja schließlich das Fest, die Jünger sprachen mit 1000 Zungen und sie bekamen eine Sprachgewandtheit. Und das gab ja auch im Prinzip die Droge Pfingstrose den stotternden Menschen. Und so hängt das zusammen.
Nur einige Kilometer weiter wartet in der kleinen emsländischen Stadt Werlte Jens Niermann auf meinen Besuch.
Nächste Station, Werlte.
Er ist in der Gemeinde für den Tourismus verantwortlich. Tatsächlich, meint er, sei ihr Bibelgarten in den letzten Jahren ein richtiger Anziehungspunkt geworden.
Also das Ganze war hier wirklich Ödnis, hier waren Disteln, Dornen und also richtig, wie man sich so das Chaos vorstellt. Müll lag hier rum, kann man sich jetzt heute hier gar nicht mehr vorstellen, wo man die ganze Pracht hier sieht. Ja, und dann wurde es halt so zu diesem Bibelgarten entwickelt und mittlerweile gibt es halt so einen Bibelgartenverein hier, der den Bibelgarten betreibt.
Das Grundstück gehört der katholischen Kirchgemeinde St. Sixtus. Betrieben wird der Bibelgarten aber von einem separaten Verein. Der in verschiedenen Bereichen aufgeteilte Garten beginnt mit dem Paradies, erklärt Jens Niermann, während wir vor einem Feigenbaum stehen.
Da haben wir auch an sehr vielen Pflanzen Schilder angebracht, wo auch dann die entsprechenden Bibelstellen, da haben wir zum Beispiel hier aus dem ersten Buch Mose 3,7, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.
Dann kann man über Schottersteine, die die Wüste symbolisieren, wandern, um am Ende wieder in einem Blumenparadies mit einem kleinen Teich anzukommen.
Zum Beispiel mit der Seerose, die ja auch so ein bisschen für Auferstehung steht. Jetzt kann man es schon so ein bisschen erkennen, dass die Blüten wieder aufgehen. Dann haben wir hier eine Regenbogenmaschine. Ganz toll.
Vom Emsland geht es in die Hauptstadt.
Nächste Station, Berlin Hauptbahnhof.
Die Mitarbeiterin des Jüdischen Museums Tanja Petersen erwartet mich in der Michael-Blumenthal-Akademie. In den 2012 eröffneten Räumlichkeiten ist die Pädagogikabteilung des Museums untergebracht. Bis vor etwa 10 Jahren beherbergte das Gebäude den Berliner Blumengroßmarkt. Diese Stadtgeschichte wollte man nutzen, meint Tanja Petersen.
Es ist ein Gebäude aus den 60er Jahren mit Oberlicht, was da reindringt. Und wir sehen große, langgestreckte, metallene Plateaus. Und auf diesen Plateaus wachsen verschiedene, unterschiedliche Pflanzen. Manche sind 10 cm hoch, andere sind fast 1,50 hoch.
In der Mitte des Gebäudes ist der sogenannte Garten der Diaspora entstanden. Auch hier geht es darum, dem Besucher mit Hilfe von Pflanzen religiöse Vorstellungen nahezubringen.
Garten der Diaspora meint einmal das, was jüdische Diaspora überall in der Welt mit Bräuchen, Kulturen, also Geschichten der Diaspora ist. Diaspora, botanisch gesehen, ist die Ausbreitung der einzelnen Pflanzen. Das sind die Geschichten wie die Ausläufer der Erdbeere, die Ausläufer der Wegwarte, Pflanzen wie die Pusteblume, die sich mit diesem kleinen Schirm per Wind von A nach B ausbreitet. Das ist Diaspora botanisch gesehen.
Auch hier spielt das Paradies eine Rolle. Was für ein Baum das eigentlich war, von dem Eva die sogenannte verbotene Frucht nahm, steht weder in der Bibel noch in der Tora, erklärt Tanja Petersen.
Trotzdem haben wir in der ganzen christlichen Ikonografie, das bekannte Bild ist ja Dürer mit der blond gelockten Eva, die Adam eine Frucht hinreicht. Und was ist das? Keine Erdbeere, keine Banane? Nee, es ist ein Apfel. Und in der christlichen Überlieferung ist es ein Apfelbaum. Die jüdische Überlieferung geht davon aus, dass es der Granatapfel ist.
Und auch wenn sich das ganz ähnlich anhört, sind es doch ganz unterschiedliche Früchte.
Apfel ist botanisch Malus und ein Rosengewächs, also in die große Verwandtschaft der Rosengewächse, während der Granatapfel ja diese langen, rotlichen, kelchförmigen Blüten hat und eine ganz andere Verwandtschaftsbeziehung hat.
Ob im Alten oder Neuen Testament, im Juden oder Christentum, die Beschäftigung mit Pflanzen bietet eine neue, andere Perspektive auf den eigenen Glauben, meint Katrin Stückrath, die Betreiberin der Bibelgarten-Website.
Ich wurde gestoßen auf manche biblische Geschichte, die ich vorher nicht beachtet habe. Und ich wurde natürlich auch ganz neu aufmerksam zu diesem Thema, wie haben Menschen der Bibel eigentlich gelebt? Von was haben die gelebt und wie? Und das hilft natürlich auch nochmal zum Verstehen der Texte. Menschen zur Zeit der Bibel hatten immer auch das Thema, wie besiegen wir den Hunger oder wie kommen wir überhaupt an Nahrung? Und diese vielen Geschichten, die um das Thema Brot und Saat kreisen von Jesus, das war nicht marginal, sondern das war auch eine Überlebensfrage für die Menschen.
Und außerdem, meint sie, seien Gärten, biblische Gärten, einfach auch schöne Orte, die man einfach gerne besucht.